Wir predigen heute weiter in unserer Kingdom Come Serie durch die Apostelgeschichte. Also was der Predigttext von heute wäre sowieso dran gekommen. Und doch ist er so relevant in gerade diese Situation hinein. Und wir haben das natürlich nicht planen können. Was wir auch nicht geplant haben, ist, dass der interkulturelle Worship Circle am Samstag auch so relevant ist in dieser Situation. Wer das Montagsgebet diese Woche geschaut hat, da ist es um das Thema gegangen. Und ich habe da ein Lied erwähnt. Das Lied habe ich dann auch in die Montagsmail gestellt als Link. Und wir haben es heute gesungen. Wir werden es auch am Samstag singen. Und in diesem Video, das ich euch geschickt habe, Gott hat in der Vorbereitung für den interkulturellen Worship Circle, habe ich dieses Lied auf YouTube geschaut. Da singen zwei Juden, einer auf Englisch, einer auf Hebräisch und ein Araber, dieses Lied gemeinsam in Einheit. Und das hat mich so bewegt und immer wieder zu Tränen gerührt. Und heute in der Früh hat es mich zu Tränen gerührt. Und ich bin überzeugt, dass in dem, wir haben nicht politische Lösungen. Vielleicht, wenn wir darüber reden, haben wir auch unterschiedliche Ansichten, was eine politische Lösung sein könnte. Aber wir wissen, dass was uns eint, ist dasselbe, was auch die Menschen einen kann und den Menschen helfen kann, die dort leben. Und das ist, dass wir zu einem Leib werden in Jesus Christus, zu einer Einheit. Ob Araber, ob Jude, ob von jeder Nationalität und von jeder Kultur der Welt. Und das ist, warum wir den interkulturellen Worship Circle überhaupt machen wollten. Und darin liegt auch die Antwort für die Krise, die es jetzt gibt. Und das wollte ich vorweg gesagt haben, weil es geht ein bisschen um dieses Thema heute im Predigttext und ich werde nicht spezifisch auf die Krise Bezug nehmen, weil ich möchte einfach über den Predigttext heute predigen. Aber es ist sehr relevant, auch in diese Situation hinein. Wir haben letztes Mal in der Predigt gehört wir haben schon ein bisschen diese Geschichte angefangen, worum es heute geht. Wir haben gehört von Petrus, der in diesem Haus des Gerbers sitzt und eine Vision hat, die von Gott kommt und wo Gott ihm sagt, iss diese unreinen Tiere. Und Petrus sagt, nein, mache ich auf keinen Fall. Und was man verstehen muss, ist, dass diese unreinen Tiere im Alten Bund verboten waren zu essen, der alte Bund, den Jesus erfüllt hat. Und da hat Gott an Petrus gearbeitet, um ihm auch einen neuen Blick zu geben für diesen neuen Bund, in dem er jetzt ist. Auch das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Und heute werden wir, die Gita hat darüber geredet, über diese Vision, über den Petrus und was kurz vor der Vision passiert. Da hat ein Mann namens Cornelius eine Vision und was dann auch nach der Vision von Petrus passiert, darüber werden wir heute reden und was das betrifft. Das heißt, es ist sozusagen Teil 2 von vor zwei Wochen. Und es geht weiter. Aber bevor wir einsteigen in den Text, wollte ich heute einen Kontext geben. Und zwar nicht nur jetzt den sofortigen Kontext, den ich gerade gegeben habe, wisst ihr, aber eigentlich einen großen Kontext. Einen bibelübergreifenden, also ein Kontext, der zu tun hat mit Gottes Plan von Anfang bis Ende in der Bibel. Und das ist der Kontext, den wir uns jetzt anschauen werden, in dem wir dann auch diese Stelle gut verstehen werden. Aber nicht nur das, ich glaube auch, dass der Kontext uns ganz konkret helfen kann und inspirieren kann. Aber ich steige direkt ein und ich fange an, nämlich mit dem Vers, den ich auch im Montagsgebet erwähnt habe. Epheser 2, Vers 15b. Und da steht, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Jetzt, wenn man sich die Formulierung im Griechischen anschaut von dem Vers, da ist es ein bisschen zu komisch formuliert. Man kann es vielleicht übersetzen, zu einem Mann zu machen. Es wird dann oft übersetzt zu einem Menschen, zu einem neuen Menschen. In manchen Übersetzungen steht zu einem einzigen Menschen und das kommt gut hin, weil das ist eigentlich das Bild, das da gegeben ist im Text. Nämlich, er macht in dem Fall Juden und Nichtjuden, das heißt uns alle, zu einem Mann. Und dieser Mann heißt Jesus Christus. Wir sind gemeinsam der Leib Christi. Er macht uns nicht nur zu neuen Menschen, absolut, aber in dem macht, vereint er uns auch in sich selbst. Und das ist ein wunderbares Bild von dem, was Gott durch das Evangelium macht. Und du denkst dir vielleicht, okay, klingt schön, klingt gut, aber wie macht er das überhaupt? Und da möchte ich euch jetzt in eine ganz kurz in eine, etwas hineinnehmen, das man vielleicht eher in einem Theologiestudium normales anschaut. Und man hört leider wenig Predigten drüber. Aber ich finde, dass das wirklich inspirierend ist und uns helfen kann zu verstehen, was da eigentlich los ist und wie die Bibel das sieht. Und zwar, ich habe das jetzt so irgendwie genannt, Jesus ist der wahre Israel. Okay? Und was ich damit meine, wird gleich sichtbar sein. Das ist nichts Neues, das haben schon die Reformatoren gelehrt und es ist einfach der biblische Kontext von dem Ganzen. Und ich werde euch in so zwei, kurz in so zwei Blickwinkel mit hineinnehmen, um euch da anhand dessen zu zeigen, was damit gemeint ist und was das bedeutet. Also, Hosea, Kapitel 11, Vers 1. Das ist im Alten Testament und da steht, als Israel jung war, habe ich es, also da redet Gott, der Vater, in mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Jetzt Leute, die schon länger Christen sind, lesen das und wissen sofort, da geht es um Jesus. Ja? Und das stimmt. Das werden wir uns gleich anschauen, warum es da um Jesus geht. Aber wenn wir nur den Kontext von dem Text spezifisch anschauen, merken wir, dass da zuerst einmal nicht um Jesus geht. Da geht es um Israel, um das Volk Israel. Und warum wissen wir das? Wenn wir jetzt in Vers 2 schauen, also wir lesen weiter, immer wenn ich ihn, also Israel, rief, lief er von mir davon. Er opferte den Baalen, also das hat Jesus nicht gemacht, in anderen Worten. Ja? Also das heißt, da ist jetzt, also Jesus hat nicht den Baalen geopfert und den Götzenstatuen Räucherwerk gegeben, nein. Da ist die Rede davon, dass das Volk Israel im Alten Testament diesen Bund gehabt hat mit dem Gott. Und Gott liebt Israel und es ist sein Sohn. Ja? Und immer wieder erbrechen sie diesen Bund mit Gott. Und dieser Bund mit Gott wird immer wieder gebrochen. Und daher gibt es auch immer wieder die Konsequenzen davon im Alten Testament. Das sieht man immer wieder. Und Israel besinnt sich zurück an Gott und auf diesen Bund. Und dann wird der Bund wieder gebrochen und es kommen wieder die Konsequenzen davon. Und das ist ein Muster, das man immer im Alten Testament sieht. Und davon ist da die Rede. Ich habe meinen Sohn Israel aus Ägypten gerufen. Da ist die Rede von Exodus, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei. Es ist auch ein bisschen die Rede eigentlich von man hat schon ein bisschen dasselbe Muster, schon ein bisschen, wo Abraham auch in Ägypten ist, wegen einer Hungersnot und Gott holt ihn auch da heraus. Das heißt, das ist vielschichtig. Aber, der Text hat noch eine höhere Bedeutung. Und das sehen wir in Matthäus 2. Vers 14 bis 15. Das sind wir jetzt in der Weihnachtsgeschichte. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind, Jesus, und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes, weil da war Lebensgefahr für Jesus. Ja? Und dann auf diese Weise, steht da, erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Und jetzt wird Hosea 11, Vers 1 zitiert. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Das heißt, jetzt ist auf einmal Jesus dieser Sohn. Und was da passiert ist, ist, dass Jesus ist wie der Vertreter von Israel, ja, der den Bund, den Israel mit Gott geschlossen hat, erfüllt. Ja, also wo Israel den Bund nicht erfüllt hat, Jesus erfüllt diesen Bund für Israel, damit Israel durch Jesus an dem Segen, der damit einhergeht, dass der Bund erfüllt ist, teilnehmen kann. Und nicht nur das. Nicht nur das, nicht nur kann Israel an diesem Bund, an dieser Erfüllung von diesem Bund den Segen empfangen, sondern noch dazu wird es geöffnet für die, die nicht einmal Teil von diesem Bund waren. Wir, die wir keine Juden sind. Und wir können auch an der Erfüllung von diesem Bund in Jesus teilhaben, weil wir jetzt in Jesus sind, in Jesus, in Israel, in diesem wahren Israel, in Israel, das diesen Bund erfüllt hat. Das ist eine Art und Weise, wie die Bibel über das denkt, was Jesus für uns getan hat. Ein anderes Beispiel. In 1. Mose, Kapitel 12, steht, da redet Gott zu Abraham, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Okay, da geht es um Abraham und um das Volk Israel dadurch. Ja? Er ist der Vater von diesem Volk. Dann lese ich im Neuen Testament, Galater 3, Vers 14. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Und dann im Vers 16, nun hat Gott sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen gegeben. Und da sein Nachkommen, das ist auch in 1. Mose 12, Vers 7, da geht es dann um das Land, das dem Abraham zugesprochen wird. Also das Versprechen. Und dann steht beachtet, dass hier nicht steht, dass die Zusage seinen Kindern galt, als wären viele Nachkommen damit gemeint, sie galt dem einen Nachkommen und dieser ist Christus. Und der Punkt, den der Paulus da macht, ja, ist, und wenn man schaut in 1. Mose 12, Vers 7, da ist die Rede von dem Nachkommen. Und der Punkt, den Paulus da macht, ist, dieses Versprechen an Abraham, dieser Segen, das war schon prophetisch. Gott hat schon gewusst, das wird in Erfüllung gehen in Jesus. Das gilt, Jesus ist der Nachkomme, von dem da die Rede ist, in 1. Mose 12, Vers 7. Und das heißt, der ganze Segen, die ganzen Versprechen, alles, was Gott da dem Abraham verspricht, findet die Erfüllung in Jesus. Der Bund, den Gott mit Israel schließt, das alles findet die Erfüllung in Jesus. Jesus hat den Bund perfekt gehalten. Er hat den Bund erfüllt. Er hat das Gesetz erfüllt. Und Juden und jetzt auch Nicht-Juden können in diesem Jesus zu einem Mann werden, in Christus, Teil von ihm und von der Erfüllung vom Bund und von dem Segen und von dem allen Versprechen, die da drauf liegen, jetzt teilhaben. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und das ist der Plan, den Gott von Anfang an gehabt hat. Und das ist auch der Plan, den wir dann in der Apostelgeschichte sehen, wie er Schritt für Schritt sich erfüllt. Zum Beispiel, wir wissen ja, zu Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist, und da sind wir schon ein paar Predigten zurück, aber da hat sich eine Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt, aus Joel Kapitel 2, dass der Heilige Geist kommen wird, und diese Prophetie hat sich da erfüllt. Man könnte auch sagen, in einer gewissen Weise hat sich die Prophetie zuerst in Jesus selbst erfüllt. Wie er getauft worden ist, ist der Heilige Geist sichtbar gekommen in Form einer Taube. Das ist schon eine gewisse Erfüllung von dieser Prophetie. Dann zu Pfingsten erfüllt sich die Prophetie auf den versammelten Juden, die dort sind in Jerusalem. Und da wird schon eine Grenze, eine kulturelle Grenze überwunden. Ich habe damals auch darüber geredet, nämlich zwischen Juden, die aus Galiläa gestammt haben, und so griechisch sprechenden oder griechisch, Juden, die in griechisch sprechenden Gegenden gewohnt haben. Und da war schon eine kulturelle Grenze, ja. Und die hat der Heilige Geist da schon überwunden, damit sie zu einer Einheit werden im Heiligen Geist. Dann in Apostelgeschichte 8, da haben wir auch schon drüber gepredigt, das ist das bei den Samaritanern. Und die Samaritaner waren so ein Mischvolk aus Juden und anderen. Und da war eine große Abgrenzung zwischen Juden und Samaritanern, ja. Die haben sich gegenseitig wirklich gehasst damals. Und in Apostelgeschichte 8 sehen wir auch wieder, wie der Heilige Geist sichtbar kommt. So ein irgendwie wieder eine Art vom Pfingsten, könnte man sagen. Und wie dann diese Grenze überwunden wird. Und auf einmal, da werden jetzt Juden und Samaritaner eins, ja. Und dann, heute in Apostelgeschichte 10, und das werden wir gleich einsteigen, sehen wir dann, wie wieder so eine Art vom Pfingsten passiert. Und jetzt werden so Juden von verschiedenen Kulturen und Samaritanern, ja, und Menschen, die bis jetzt komplett außerhalb von diesen Bündnisversprechen von Gott waren, nämlich wir in dem Fall, also im Text sind es Römer gewesen, also nicht Juden, Heiden nennt es die Bibel, die werden jetzt Teil von dieser Einheit und diese Grenze wird überwunden. Das heißt, die Überwindung von Grenzen, ja, und die Art, wie der Heilige Geist Menschen zusammenführt zu einer Einheit in Christus. Das ist, also man sieht diesen großen Plan von Anfang an über Jahrtausende, und in der Apostelgeschichte geht der in Erfüllung und heute geht er noch in Erfüllung. Das ist alles komplett relevant für uns in unserem Leben, für unseren Worship Circle am Samstag, in jeder Hinsicht. Und auch heute im Raum sind wir Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturen und wir sind eine Einheit in Jesus. Steigen wir in den Text ein. Der Text heute ist relativ lang. Und ich habe gemerkt, wenn ich das alles lese, dann werdet ihr es mir nicht danken. Deshalb, damit ihr dann zu eurem Braten kommt nachher, werde ich das heute ein bisschen durcherzählen und dann teilweise lesen. Ja? Aber damit ihr wisst, wo ihr das alles lesen könnt, im Prinzip Apostelgeschichte 10, die paar Verse, die ich ausgelassen habe, die haben wir letzte Woche schon gehabt und dann Apostelgeschichte 11, 1 bis 18. Okay, Szene 1. In der ersten Szene sind wir jetzt im Haus von Cornelius. Ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, es steht, dass er gottesfürchtig war. Also das Mann, es hat Römer gegeben, die sind nicht zum Judentum konvertiert, aber die haben trotzdem angefangen, sie haben Ehrfurcht vor Gott gehabt, sie haben angefangen an Gott zu glauben, sie waren sehr interessiert, oft in den Synagogen auch dabei, in einem separaten Teil der Synagoge, weil sie nicht sich vermischen haben dürfen mit Juden. Und er war so ein gottesfürchtiger Mann. Also er achtet Gott und das sieht man auch in seinem Leben. Also da steht, er hilft den Armen und er betet regelmäßig. Und dann kommt ein Engel zu ihm. Zuerst, also da steht, in einer Vision kommt ein Engel zu ihm, aber wie er es nachher erzählt, sagt er einfach nur, ein Engel ist gekommen. Und ich glaube, manchmal verschwimmt das auch ein bisschen, dass man nicht ganz weiß, war das eine Vision oder jetzt in echt. Und jedenfalls, es kommt ein Engel zu ihm und er sagt ihm im Detail, wo er den Petrus finden wird. In welchem Haus, ja, seine Adresse, Postleitzahl und so weiter. Und sagt ihm ganz detailliert, wo er ihn findet und dass er ihn zu sich einladen soll. Er schickt dann gleich Leute hin, um ihn zu holen und ladet dabei schon einmal seine Verwandten ein und auch Freunde, damit sie dann bei ihm im Haus schon auf den Petrus warten. Okay, das war Szene 1. Ich habe 5 Szenen heute, ja, die werden wir jetzt kurz durchgehen. Szene 2. Wir haben jetzt die Vision von Petrus, die wir letztes Mal schon angeschaut haben, die ich vorher erwähnt habe, wo er das sieht mit diesen unreinen Tieren. Und dann, Gott befiehlt ihm da dreimal, diese Tiere zu essen. Er weigert sich jedes Mal und dann direkt nach der Vision lese ich jetzt ein paar Verse, nämlich Vers 17 bis 20. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Petrus macht es am nächsten Tag, nachdem er die Männer zuerst beherbergt, obwohl sie keine Juden sind. Also auch das war schon einmal revolutionär, was er gemacht hat. Genau, und am nächsten Tag ziehen sie eben los. Szene 3. Wie der Petrus ankommt, ja, wirft sich der Cornelius ehrfurchtsvoll vor ihm hin. Und der Petrus akzeptiert diese Gäste aber nicht, weil er sagt, es gebührt nur Gott diese Ehre. Und als er dann in das Haus hineinkommt, der Petrus, ist er ganz überrascht davon, dass so viele Leute schon da sind. Und sofort erklärt er, warum er dieses Tabu gebrochen hat, ja, dass er da in ein Haus geht, das nicht jüdisch ist. Und das sehen wir jetzt in Vers 28. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließt, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Und das wollte ich jetzt vorlesen, einfach auch, damit wir uns ein bisschen hineindenken können auch, weil das ist natürlich was uns fremd ist. Ja, also diese Überwindung, die er da gehabt hat, um da hinzugehen und auch in dem Fall dann ein großer Gehorsam. Okay, dann erklärt ihm eben der Cornelius die ganze Story, also von der Vision, vom Engel und so, und warum er ihn holen hat lassen. Und in Vers 33 endet er das, diese Erklärung, wo er sagt, da schickte ich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die dir der Herr gegeben hat. Okay, bevor der Petrus dann zu predigen beginnt, legt er, und das ist ganz interessant, endgültig seinen eigenen Willen vor Gott ab. Ja? Und bevor er predigt, habe ich es interessant gefunden, dass er sich eigentlich zuerst selbst belehren lässt. Und weil innerhalb von ein paar Tagen, ja, seit dieser Vision, die er gehabt hat, ist jetzt sein ganzes Verständnis von Gottes Plan gewissermaßen umgekrempelt worden. Und in Vers 34 steht, da erwiderte Petrus, jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Und ich habe das so spannend gefunden, dass er jemand ist, bevor er jetzt zu predigen anfängt, lasst er sich selbst belehren von Gott und ist dazu bereit. Das war Szene 3. Jetzt haben wir Szene 4, nämlich wo Petrus predigt und der Heilige Geist kommt. Und ich hätte jetzt zwar jetzt eigentlich die ganze Kernstelle vorgelesen, aber es dauert zu lang. Ihr könnt es lesen in den Versen nachher dann daheim, in den Versen 36 bis 48. Da predigt der Petrus und im Prinzip erklärt er genau, was passiert ist. Ja, also wie Jesus gekreuzigt ist, also den ganzen Plan. Er erzählt von Jesus, was er getan hat und wie er gekreuzigt worden ist, wie er auferstanden ist. Er erklärt das Evangelium. Und dann, bevor er fertig ist, jedenfalls, wir wissen nicht, wie lange er schon gepredigt hat, jedenfalls wird er unterbrochen von etwas. Und das möchte ich jetzt, dass wir das lesen, in Vers 44. Da steht, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Ich muss dazu sagen, Petrus hat extra 6 Juden mitgenommen, um quasi Zeugen zu sein. Ja? Weil er hat gewusst, wie revolutionär das ist, was er da macht. Dann steht, da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisungen, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Also er erklärt das Evangelium, er erzählt von Jesus und während er das Evangelium erklärt, fällt der Heilige Geist auf die Menschen, die dort versammelt sind, auf eine Art und Weise, dass der Petrus unterbrochen wird. Ja? Also manchmal kommt der Heilige Geist so in Stille, das war glaube ich da nicht so. Das wird ein bisschen Radau oder irgendwas gewesen sein, zumindest weil er ist unterbrochen worden, sagen wir so. Und es war ihm klar, der Heilige Geist ist gekommen, und zwar so wie bei uns zu Pfingsten. Aber da werden wir noch drüber reden. Szene 5. Jetzt ist ein bisschen ein Skandal, und ich glaube, der Petrus hat auch ganz genau gewusst, was jetzt auf ihn zukommt, weil in Jerusalem waren einige einige jüdische Gläubige, nicht besonders zufrieden mit dem, was Petrus da gemacht hat. Ich lese Verse 1 bis 3 von Kapitel 11. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und anderen Gläubigen in Judäa hörten, dass Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Daraufhin erzählt dann der Petrus alles, was passiert ist und was Gott da gemacht hat. Das, was wir gerade durchgegangen sind, das erzählt er. Und am Schluss von diesem Bericht, da steige ich jetzt wieder in den Vers 15, steige ich da ein, am Schluss von dem Bericht, da redet gerade der Petrus, er sagt, als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hatte, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Gott diesen dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Genau, jetzt sind wir alle 5 Szenen durchgegangen und ihr habt ein Bild davon, was da passiert ist. Und wie gesagt, ich würde euch auch ermutigen, lest euch die beiden Kapitel, also Kapitel 10 und ich habe es 11 bis Vers 18 gelesen, auch daheim noch einmal durch. Und ich möchte jetzt ein bisschen das auspacken miteinander. Und ich möchte damit anfangen, mit dem Punkt, in dieser Geschichte sehen wir wieder mal, wie Gott gehorsame Menschen verwendet. Ich habe damit angefangen vorher, dass ich darüber geredet habe, wie Gott einen Plan hat. Und wenn Gott einen Plan hat, bringt er ihn auf jeden Fall zur Vollendung. Ja? Aber obwohl er diesen Plan hat, er verwendet Menschen, um diesen Plan herbeizuführen. Und er verwendet gehorsame Menschen, damit das funktioniert. Und ich finde es spannend, wie die beiden Protagonisten, ja, der Cornelius und der Petrus, wie sie gehorsam sind in dieser Geschichte. Fangen wir mit Cornelius an. In Vers 30, Kapitel 10, Vers 30, steht, vor 4 Tagen, also der Cornelius erzählt da gerade, was passiert ist, dem Petrus, und er sagt ihm, vor 4 Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt gegen 3 Uhr nachmittags in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand vor mir, so der Engel. Und was er, also wir wissen, er hat gebetet. Ja? Ich weiß nicht, haben wir den Vers nicht? Okay, dann habe ich den Vers übersehen. Also dann haben wir wahrscheinlich den nächsten Vers auch nicht, aber es macht nichts. Ihr könnt es in euren Bibeln aufschlagen. Also wir sehen jedenfalls, er hat gebetet. Jetzt in den meisten, ich habe da ein bisschen hineingeschaut, weil ein Detail, das leider in manchen Übersetzungen verloren geht, ist, dass er auch gefastet hat. Also im griechischen Text steht sowas in die Richtung, vor 4 Tagen habe ich bis zu dieser Stunde gefastet und in der 9. Stunde in meinem Haus gebetet. Also so steht es im griechischen Text. Das heißt, die 9. Stunde ist 3 Uhr nachmittags. Ja. Das heißt, er hat gefastet und um 3 Uhr nachmittags gebetet. Und ich glaube, Fasten und Beten ist, also für mich ist es ein wichtiges Detail, dass er gefastet hat. Ich liebe es zu fasten, aber da rede ich noch nachher drüber. Also man sieht jedenfalls Gehorsam. Und dann vorher in Vers 4 von Kapitel 10, wo das eigentlich passiert, ja, wo der Engel kommt, also jetzt gerade waren wir da, wo er es erzählt hat, was passiert ist, am Anfang des Kapitels, wo es eigentlich passiert, sieht der Cornelius den Engel, also Cornelius sah den Engel an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das heißt, wir sehen auch, also Cornelius hat einen Gehorsam Gott gegenüber im Fasten und Gebet, aber auch in dem, dass er großzügig ist, ja, und sich um die Armen kümmert. Okay, so viel zu Cornelius. Der Petrus. Petrus ist auch gehorsam. In Vers 9 und 10 steht, und ich glaube, das habe ich jetzt auch nicht, gell? Doch, das habe ich. Okay. Ah, okay. Na gut. Und da steht jetzt, am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, also das war jetzt nach seiner Vision, die er gehabt hat, vor der Vision. Am nächsten Tag stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision, wo es umgegangen ist zu essen. Also. Aber wir wissen es natürlich nicht, ob der Petrus gefastet hat. Er hat jedenfalls Hunger gehabt. Aber ich finde es trotzdem spannend. Ich glaube, man sieht bei Petrus und Cornelius, sie haben einen Rhythmus gehabt von Gebet im Leben. Ja, ich gehe davon aus, dass das so eine regelmäßige Sache war, dass sie diese Zeiten genutzt haben. Vielleicht hat der Cornelius immer zur 9. Stunde, ist nicht so genau da im Text, aber ich glaube, das Bild, das man bekommt, ist von, das ist so meine Gewohnheit, ja, so mache ich das. Und ich glaube, oft werden so Rhythmen von Gebet und von Fasten oder anderen geistlichen Disziplinen, so Rhythmen werden oft gesehen als irgendwas Gesetzliches oder wenn man es regelmäßig macht, dann ist nicht irgendwie, keine Ahnung, spontan. Aber ich glaube, ich finde es spannend, dass Gott sich entscheidet, zu beiden zu kommunizieren, wegen so einer großen Sache. Und er verwendet diese Gebetszeit, die sie machen. Er hätte jederzeit einen Engel schicken können. Ich meine, er verwendet die Gebetszeit. Und das finde ich wirklich spannend und auch inspirierend für uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese regelmäßigen Rhythmen im Leben haben. Von Gebet und Fasten. Warum sage ich Fasten? Ich liebe Fasten, weil beim Fasten geht es um Orientierung zu Gott hin. In unserer Kultur, wenn wir über Fasten denken, dann denken wir vielleicht über zu Ostern oder vor Ostern kein Fleisch essen oder am Freitag kein Fleisch essen und dafür einen richtig guten Fisch. Oder manche denken vielleicht auch an eine Zeit lang keine Süßigkeiten essen und so, ja. Und man kann auf verschiedene Arten und Weisen fasten. Aber worum geht es beim Fasten? Es geht beim Fasten nicht darum, dass ich irgendwas Gutes für meinen Körper mache, ja, damit ich ein bisschen gesund werde. Es geht auch nicht darum, dass ich irgendwie mir denke, okay, ich bin so toll, dass ich das mache. Ja. Ich kriege einen Hackerl von Gott. Darum geht es nicht. Ja. Gott kann damit leben, ob du isst oder nicht. Es geht um ganz was anderes. Beim Fasten geht es darum, dass wir Gott in den Fokus nehmen. Und wir, die Bibel nennt es das Fleisch, und damit ist gemeint unser selbstsüchtiges Wesen, ja, will sich alle möglichen Wünsche erfüllen, ja. Und Gott hat uns gute Dinge gegeben, damit wir sie genießen. Auch das Essen hat uns gegeben, um das zu genießen. Aber wenn wir uns von nicht auf Gott fokussieren, sondern auf uns selbst fokussieren, dann werden diese Wünsche, die wir uns erfüllen wollen, oft ein bisschen zu wichtig und wichtiger als Gott im Leben. Und darum geht's, dass wir bei einem Wunsch, den wir haben, der auch ein guter Wunsch grundsätzlich ist, aber dass wir sagen, okay, eine Zeit lang nehme ich das in Kauf, dass ich Hunger habe. Und warum mache ich das? Weil ich will lernen, dass ich meinen Hunger von Gott stillen lasse, meinen geistlichen Hunger. Wenn ich Hunger habe, dann denke ich daran, wie sehr ich Gott liebe und wie sehr er mich liebt. Und ich bete und ich begegne ihm und ich sage, es ist okay, dass ich Hunger habe, weil das, was ich brauche, bist du. Es ist okay, dass mir jetzt dieser Wunsch, der mir so wichtig ist, momentan nicht in Erfüllung geht. Weil mein wichtigster Wunsch sollst du sein, Jesus. Ja, darum geht es beim Fasten. Es ist darum, das soll uns helfen, dass wir auf Gott fokussieren und uns ihm hingeben. Aus Liebe zu ihm, weil er alles für uns gegeben hat. Deswegen ist Fasten was Wunderbares. Und worum geht es beim Gebet? Beim Gebet geht es darum, die Beziehung mit ihm zu pflegen. Es geht darum, Zeit mit der Person zu verbringen, die wir am meisten lieben. Und auch Gebet ist eigentlich eine Art von Fasten gewissermaßen, weil wenn ich mich entscheide zu beten, und zwar zum Beispiel in einem regelmäßigen Rhythmus mit dieser Zeit zu nehmen, dann heißt es auch, dass ich das aufgebe, dass ich vielleicht irgendwas anderes mache, wonach mir gerade ist. Ja? Keine Ahnung, es gibt ja alles Mögliche. Und in unserer heutigen Welt gibt es noch viel mehr Sachen, die wir machen können, als je zuvor in der Geschichte. Das heißt, wenn wir diese Sachen zur Seite legen und sagen, jetzt nehme ich mir Zeit für dich, Jesus, das ist ein Akt der Anbetung und das ist wertvoll. Und darum geht es beim Gebet, darum geht es beim Fasten. Und das sind Menschen, die haben diese regelmäßigen Zeiten von Gebet gehabt. Und übrigens, ich erwähne noch ganz kurz Großzügigkeit, weil es war mit Cornelius dabei, wenn wir was weggeben, um andere zu segnen, ist das auch ein Akt von Anbetung, wo wir sagen, weniger von mir, mehr von dir, Jesus. Ich hätte das Geld gern, um das und das und das mir zu kaufen, zum Beispiel, ja, aber ich gebe es weg, weil du bist mir wichtig. Das hat sehr viel auch mit Fasten zu tun. Ja. Und was wir auch da sehen, ist, es gibt eine Belohnung fürs Fasten und fürs Gebet und für die Großzügigkeit. Der Petrus zum Beispiel erlebt eine tolle Belohnung. Die Belohnung, die er erlebt, ist ein geniales Erlebnis mit Gott. Er erlebt, wie Menschen, ich meine, stell dir vor, du erlebst, ja, dass der Heilige Geist auf eine Person kommt. Du erzählst das Evangelium, der Heilige Geist kommt, die Person kommt zum Glauben an Jesus und jetzt kennt die Person Jesus so wie du. Was für eine Freude. Es gibt kaum eine größere Freude. Also was für eine Belohnung das ist. Und der Petrus, was der da erlebt, ist natürlich, ich meine, ich wünsche mir so eine Belohnung einmal zu erleben. Ja. Wunderbare Belohnung. Und der Cornelius erlebt noch eine viel bessere Belohnung als der Petrus, weil er erlebt jetzt, zum ersten Mal ist er nicht mehr draußen und schaut diesen Gott an von außerhalb des Bündnisses, sondern jetzt auf einmal erlebt er diesen Gott persönlich. Und der Heilige Geist kommt auf ihn und er ist Teil von diesem einen Mann, den ich am Anfang erwähnt habe. Auch wenn er es wahrscheinlich nicht so formulieren hätte können zu dem Zeitpunkt. Aber die geistliche Realität ist da. Also die größte Belohnung, die es überhaupt gibt, ist Jesus kennenzulernen. Und das erlebt der Cornelius. Und ich sage Belohnung. Und natürlich, das heißt nicht, dass es sich irgendwie verdient hätte. Also bitte versteht es mich nicht falsch. Es ist ein Geschenk der Gnade von Gott. Aber trotzdem, ist was drinnen von Belohnung. Okay, also da haben wir jetzt einmal Gehorsam, ja, gehorsame Menschen. Und die machen auch konkrete gehorsame Taten. Zum Beispiel der Cornelius, der reagiert auf das, dass der Engel kommt, indem er einfach gehorcht. Er schickt jetzt Leute, um den Petrus zu holen. Ja, ganz einfach. Der Petrus hört den Heiligen Geist und nach diesem anfänglichen Widerstreben, von dem die Jede geredet hat, ist er dann doch absolut gehorsam. Und er ladet sie ein, sogar bei sich zu übernachten, was eigentlich ein Bruch von den jüdischen Traditionen war. Und er geht mit und lässt sich voll drauf ein. Petrus ist gehorsam. Und dann, als der Heilige Geist kommt, ja, und was wir gerade gelesen haben, wo der Heilige Geist kommt, woran denkt dann Petrus? Weil, das werden wir uns jetzt anschauen. Man sieht nämlich da auch eine große Treue und einen großen Gehorsam in dem, wie der Petrus auf das reagiert, wie der Heilige Geist kommt. Vers 15 von Kapitel 11. Da steht, als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist, genauso auf sie, wie am Anfang auf uns gekommen ist. Da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hatte, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Gott diesen dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir zum Glauben gekommen waren, wer war ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Was sieht man da? Man sieht da eine Haltung von großem Gehorsam und von großer Treue. Er sieht, was Gott macht. Es bricht alles, was er noch vor ein paar Tagen geglaubt hat, wie Gott ist. Und er sieht aber, was Gott macht. Er weiß, das macht Gott. Und er sagt, okay, er denkt daran, was hat Jesus gelehrt? Wie hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gesagt? Okay, so wie Jesus möchte ich es jetzt machen. Weil so wie Jesus das macht, so ist es richtig. Also er denkt an das, was Jesus tut. Er sieht, was der Heilige Geist tut. Denkt an das, was Jesus tut und folgt ihm nach. So schaut Gehorsam aus und große Treue. Und er hat in dem Ganzen gewusst, dass er Ärger kriegen wird in Jerusalem. Ja, das hat er gewusst. Aber er sieht, was Gott macht. Er denkt daran, was Jesus gesagt hat. Und er folgt ihm im Gehorsam. Und das ist meine Frage für uns heute. Sind wir bereit, Gott zu folgen, wenn es zum Beispiel gegen unsere Gefühle geht? Aber weil wir wissen, es ist die Wahrheit. Sind wir bereit, Gott zu folgen, wenn es irgendwie unangenehm ist, ungemütlich ist? Wenn wir herausgefordert sind, wenn es vielleicht nicht unserer Kultur entspricht, die um uns herum ist? Sind wir bereit, Gott gehorsam zu sein in allen diesen Dingen? Weil was Gott am Tun ist, ist gut. Und dann kommt der Heilige Geist. Wie ist der Heilige Geist gekommen? In Vers 15 von Kapitel 11 sagt Petrus, als ich begann zu reden, kam der Heilige Geist genau so auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Ich habe das unterstrichen, um euch zu zeigen, da ist eine direkte Parallele im Denken von Petrus zwischen Pfingsten und dem, was jetzt da passiert. Er sagt, was da passiert ist, ist so, wie es damals war zu Pfingsten. Ja? Das heißt, der Heilige Geist kommt wie zu Pfingsten. Dann, was passiert da? Vers 45. Die jüdischen Gläubigen, also von Kapitel 10, die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Okay, das heißt, sie sehen jetzt, was da passiert ist, der Heilige Geist kommt und sie reden in anderen Sprachen. Also das heißt Zungenrede. Und sie loben Gott. Auch zu Pfingsten ist Zungenrede im Spiel gewesen. Ja, also dieses Reden in anderen Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. Und auch da ist, denke ich, Gott loben im Spiel gewesen. Also da gibt's wieder Parallelen. Das ist das, was so ist wie zu Pfingsten. Aber es ist doch ein bisschen anders auch, wenn man sich's genau anschaut. Zum Beispiel Zungenrede. Dieses Reden in anderen Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. Zu Pfingsten sind da alle möglichen Juden von unterschiedlichen Teilen vom Römischen Reich und so. Und die hören auf einmal alle das in ihren eigenen Sprachen. Ja. Da sind jetzt lauter Römer eigentlich. Ich meine, vielleicht waren die auch aus unterschiedlichen Teilen. Also, aber grundsätzlich haben die, es war mehr oder weniger, die haben jedenfalls alle dieselbe Sprache gesprochen. Aber die reden jetzt in Zungen und da ist nichts davon erwähnt, dass es jetzt irgendwer verstanden hätte. Leichter Unterschied, den ich interessant finde. Aber es ist trotzdem das Gleiche, nämlich der Heilige Geist gibt ihnen eine Sprache, mit der sie ihn loben, ihn anbeten, in einer Sprache, die sie vielleicht selbst nicht verstehen. Und was ich dazu nur sagen will, Gott muss nicht immer alles 100% gleich machen, damit es unseren Kategorien entspricht. Vielleicht hätte Petrus sagen können, naja, es ist nicht ganz 100% das Gleiche wie damals. Kann das wirklich der Heilige Geist sein, der sowas macht? Schauen wir mal. Da ist nicht erwähnt, dass sie prophezeit haben oder irgendwie Träume gehabt haben jetzt. In Joel 2, in der Prophetie vom Alten Testament, steht das genau da. Ist das wirklich jetzt da in Erfüllung gegangen? Ja, also diese Haltung hätte er auch haben können, aber davon ist kein Hauch da. Und was wichtig ist, dass wir eine Offenheit dafür haben, wenn der Heilige Geist was macht, dass wir ihn nicht mit unseren menschlichen Kategorien einengen und irgendwie verhindern wollen. Er wird nie was machen, was gegen sein Wort geht. Er wird nie was machen, was gegen seinen Willen geht. Ja, das wäre ja, er ist nicht schizophren. Aber er wird schon Sachen machen, die gegen unser Verständnis gehen oder gegen unsere Kultur vielleicht gehen. Und da ist es wichtig, dass wir zuerst einmal eine Haltung haben, von uns herauszufordern lassen von Gott, statt ihn von vornherein einzuengen in eine Kategorie. Wie kommt der Heilige Geist, genauer wie zu Pfingsten, bisschen anders als zu Pfingsten, sichtbar? Ja, also da ist ein richtiges Rambazamba. Ich habe das jetzt ein lustiges Wort gefunden, aber vielleicht hätte ich es nicht erkannt. Da geht was ab. Ja, also das ist nicht, da ist was los. Ja, es ist einfach absolut klar, da passiert jetzt was. Der Heilige Geist ist da. Auch das ist wie zu Pfingsten. Und das darf auch sein manchmal. Was macht der Heilige Geist? Er durchbricht Grenzen. Was wir da sehen, und das ist auch das Wichtige, was ich am Anfang darüber geredet, was Gott da macht, er durchbricht Grenzen und führt zu einer Einheit, in dem Fall jetzt zwischen Juden und Römern, die jetzt Jesus kennenlernen und zusammen zu einem Leib werden. Er durchbricht Grenzen, er schafft Einheit. Und das ist was, das der Heilige Geist immer macht. In der Kirchengeschichte gibt es viele Beispiele davon auch. Ich werde ein Beispiel erwähnen. Ein Beispiel mit zwei Sachen, wo der Heilige Geist zwei Grenzen durchbrochen hat. Ja? Also wie die Pfingstbewegung begonnen hat, am Anfang vom 20. Jahrhundert. Das war in Amerika und da war eine große Erweckung, wo der Heilige Geist auf einmal so gegenwärtig war, in der sogenannten Azusa Street war das. Und was damals wirklich absolut also was die Leute, viele Menschen nicht akzeptieren konnten, ja, war, dass da der Hauptleiter, der Hauptprediger, durch den es gestartet hat, war ein Afroamerikaner. Und die Leute, die zugehört haben, waren gemischt, weiß und afroamerikanisch. Jetzt für uns ist das nichts Besonderes, das ist ganz normal für uns. Aber damals war das zu einer Zeit, wo sogar die Kirchen eine Trennung anhand von Ethnizität gelebt haben. Absolut unbiblisch, aber die haben das alle biblisch rechtfertigen können, ja, weil sie so blind waren von der Kultur, die sie umgeben hat, dass sie sich nicht herausfordern haben lassen an dem Punkt. Und da kommt der Heilige Geist und auf einmal ist eine Einheit. Komplett die Grenzen durchbrochen von Kultur. Ich glaube nicht, dass sie es vielleicht unbedingt verstanden haben in dem Moment, aber sie haben gewusst, der Heilige Geist ist da und der hat das gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, also wenn man sich hineindenkt, unglaublich, ja, unglaublich, was der Heilige Geist von einem Moment zum nächsten macht. Komplett diese Trennung durchbrochen. Leider nachher, wie das dann institutionalisiert worden ist, mehr, haben wieder die Menschen mehr Kontrolle übernommen und dann hat es wieder mehr Trennung gegeben. Und das ist wirklich traurig. Aber zu dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist gekommen ist, war die Trennung weg. Eine andere Trennung, die auf einmal weg war, war, dass auf einmal haben da Frauen gepredigt. Das war auch damals komplett unvorstellbar. Das ist jetzt in unserem Teil der Kirche relativ normal, aber damals war das unvorstellbar. Es gibt sogar eine ganze Pfingstkonfession, eine weltweite Pfingstkonfession, gibt es auch in Linz eine Gemeinde von denen, die hat in den 1920ern eine Frau gegründet. Ja? Und zu einer Zeit, wo das in der Kultur absolut unmöglich war und wo das Verständnis von den Leuten damals in den Kirchen von der Bibel her war, Frauen dürfen nicht predigen. Zum Großteil haben die das Verständnis gehabt. Meiner Meinung nach kein richtiges Verständnis, aber es war das Verständnis. Und Gott hat das komplett durchbrochen. Der Heilige Geist kommt, auf einmal sind da Frauen, die predigen, auf einmal sind da Ethnizitäten in einer Einheit. Und das macht der Heilige Geist, er durchbricht Grenzen. Und das war nicht gemütlich von der Kultur her übrigens damals. Ja. Diese beiden Sachen waren komplett gegen die Kultur. Das war ein großes Skandal. Der Heilige Geist durchbricht Grenzen und er macht noch was in dieser Geschichte. Vers 46, da steht, sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Gott loben. Und in Vers 18 von Kapitel 11, als Petrus das erzählt, da steht dann, als die anderen das hörten, was da passiert ist, beruhigten sie sich und fingen an, was? Gott zu loben. Und ich finde es so spannend, dass in dieser ganzen Geschichte, das ist letztlich das, wo es hinführt. Und wenn ich euch noch einmal mitnehmen kann auf den großen Bogen, mit dem wir heute gestartet haben, von dem, wie Gott durch die Geschichte gewirkt hat, diese Heilsgeschichte, um sich diesen neuen Leib zu schaffen von Menschen, die zu ihm gehören, die in ihm sind, dieses Volk, dieser Leib Christi, auf diesem großen Bogen, wo führt die Reise letztlich hin? Wenn wir ins Ende der Bibel schauen, ja, dann sehen wir ein Bild, wo da steht, dass alle Ethnizitäten, alle Völker, alle Sprachen gemeinsam in Einheit vor dem Thron Gottes versammelt sind und ihn anbeten. Und das ist das große Ziel der Geschichte. Das ist der große Bogen, der in der Bibel gespannt wird. Er schafft sich ein Volk von Anbetern. Und wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn im Zentrum von unserem Leben haben, dann ist das dasjenige, was uns auch vereint. Das ist das, was letztlich Gott durchbricht unsere Grenzen um ihn herum und in ihm. Unsere Einheit finden wir in Christus, in Jesus, in ihm. Und in dieser Anbetung, wo er unser Zentrum ist, da erleben auch wir diese Einheit. In einem kleinen Ausmaß am kommenden Samstag seid dabei. Aber ich glaube, das ist was für unser tägliches Leben, wonach wir uns ausstrecken wollen. Wir müssen nicht alles verstehen, was in der Welt passiert. Wir müssen nicht alle die gleiche Überzeugung haben, was die Lösungen betrifft oder was die Politik betrifft oder was alle möglichen Themen betrifft. Aber das, was uns eint in eine Einheit und das, was die Hoffnung ist, was ich am Anfang gesagt habe, was die Hoffnung sein kann, sogar in dieser Situation, ist, dass Menschen in Jesus zu einem Leib werden und ihn anbeten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Herr, wir danken dir. Du bist so groß und wunderbar. Du hast diesen Plan schon vor Beginn der Schöpfung gehabt. Und du hast uns sogar schon erwählt vor Beginn der Schöpfung. Und dieser Plan hat dich selbst alles gekostet. Du hast dein Leben gegeben, um uns zu retten und um uns zu einer Einheit in dir zu machen. Wir danken dir, dass wir Teil von diesem Segen sein dürfen. Als Nichtjuden, dass du uns hineingenommen hast in diesen, in deine Versprechen, in deinen Segen, in Beziehung mit dir, dass wir nicht mehr außen vor sind, sondern dass wir Teil davon sind. Und wir danken dir, dass wir in dir durch alle menschlichen Grenzen hindurch zu einer Einheit werden können. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, in der Vineyard Linz eins zu sein, um deinen Thron versammelt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass durch uns mehr Einheit in die Welt kommt, damit Menschen sich um dich herum versammeln und vor deinen Thron und dich anbeten. Und so bitte ich dich jetzt, komm, Heiliger Geist, und erfülle uns neu. Mehr von dir, Herr. Ja.